Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Achtung, zur Abwechslung wieder einmal eine kleine Wissensfrage zum Start von unserem heutigen Podcast. Welches ist das älteste Getränk, das die Menschheit kennt? Richtige Antwort: Wasser. Und wer hat Wasser zu Wein verwandelt? Genau, Jesus, der zusammen mit seiner Mutter Maria zu Israel an einer Hochzeit eingeladen war. Und dann ist am Gastgeber der Wein ausgegangen. Und das ist etwas, wo, glaube ich, vielen von uns auch schon passiert ist. Also ich habe das selber auch schon erlebt. Plötzlich ist es an einem schönen, lustigen Abend daheim einfach fertig mit dem Wein im Weinkeller oder mit den Flaschen, die man schon hatte. Liebe Karin Frautschi, guten Tag. Du weißt, was ich meine.
Ja, hi Reto. Natürlich weiss ich, was du meinst. Das ist eine ganz doofe Situation. Ich muss aber sagen, als Gastgeberin ist mir das zum Glück Holzalänge noch nie passiert. In so einem Notfall hätte ich natürlich bei mir zuhause jetzt auch noch eine voll ausgestattete Bar und könnte notfalls auf alle möglichen Cocktails ausweichen. Aber zurück zu deiner Frage. Ich war auch schon mal eingeladen, wo das eben passiert ist, dass es plötzlich kein Wein mehr hat.
Es ist wirklich eine unangenehme Situation und ich bin irgendwie ein bisschen überzeugt. Unser heutiger Gast, der ist noch nie in seinem Leben in dieser Situation gewesen, dass er zu wenig Wein hätte.
Nein, zu wenig Wein hatte ich tatsächlich noch nicht. Der Wein, der für den Abend geplant war, der ist mir schon ausgegangen, ja. Aber zu wenig nicht. Und wenn der Wein, den ich geplant hatte, ausgeht, dann behaupte ich immer, jetzt gibt's noch eine Steigerung des Weines und überzeuge so die Gäste, dass sie jetzt noch mal in eine noch schönere Stage des Weintrinkens kommen.
Das ist ja mal ein guter Trick.
Mit dem hat man mich also auch.
Unser heutiger Gast ist 57, hat seine Kindheit in Kenia erlebt. Sein Name deutet auf ein deutsches Adelsgeschlecht hin. Er ist heute ein ausgewiesener Fachmann im internationalen Weinhandel und CEO von Mövenpick Wein. Herzlich willkommen, Nicolas von Haugwitz.
Danke, merci, dass ich hier sein darf. Ja, dass ich in Kenia aufgewachsen bin, liegt daran, dass mein Vater für das Auswärtige Amt in Deutschland in Kenia stationiert war, später zur Entwicklungshilfe dort gewechselt ist und somit hatte ich das große Privileg, meine Kindheit in Kenia zu verbringen.
Nicolas von Haugwitz, mit dem Namen könnte man ja eigentlich gerade selber einen Wein herstellen, oder?
Um Gottes Willen, bloß nicht, bloß nicht. Ich handle gerne mit Wein. Ich glaube, das ist mehr Retos Metier, Wein herzustellen.
Ja?
Ich kaufe den lieber und verkaufe ihn oder genieße ihn selber.
Apropos Namen, habe ich vorher gerade gefragt, sagt man eigentlich Herr von Haugwitz, wenn man Sie anruft, ein Telefon zum Beispiel, oder nur Herr Haugwitz?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also eigentlich sagt man Herr von Haugwitz, aber es gibt sehr viele, die sagen Herr Haugwitz und damit kann ich auch wunderbar leben. Der Name an sich ist so selten, dass ich fühle mich immer angesprochen.
Okay, wo sollen wir verbleiben so beim
bei Nicolas?
Ah, ja gut, dann machen wir das so.
Machen wir das so. Ist okay. Sowieso einfacher,
Reto,
oder?
Reto, freut mich sehr.
Karin, hallo.
Hallo.
Nicolas, was ist deine Liebe, was ist deine Geschichte zum Wein?
Meine Geschichte zum Wein, die ist liegt jetzt wirklich wahnsinnig lange zurück, aber die Faszination an einem Produkt, also ich habe nicht immer schon Wein getrunken. Als wenn man anfängt, Alkohol zu trinken, habe ich wie ganz klassisch mit Bier angefangen und dann wahrscheinlich die ersten Schnäpse mal probiert und dann kam zum Wein. Und Wein hat einfach die Faszination, dass jeder Wein anders schmeckt und man, egal wie viele verschiedene Weine man probiert hat, man kann nie sagen, man weiß alles, es geht immer weiter. Und das ist die Faszination, die Vielschichtigkeit, die vielen Facetten, die Wein bietet.
Und die Liebe zum Wein hat sich bei dir ja entwickelt bis zu heute, wo du als CEO von Mövenpick Wein tätig bist. Was gehört zu der Hauptaufgabe in dieser Funktion? Was macht man da den ganzen Tag?
Den ganzen Tag Wein trinken, oder?
Ja, so stelle ich mir das vor.
Nein, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie man im Weingeschäft innovativ mit schönen und guten, qualitativ hochwertigen Produkten am Markt weiter besteht und reüssiert. Wir müssen uns auch überlegen, momentan ist der Markt wahnsinnig schwierig, nicht? Wir haben einen rückgängigen Alkoholkonsum. Es gibt einen Longevity-Trend, der eben Gesundheit ganz nach vorne stellt. Und die Weltgesundheitsorganisation hat vor circa 1,5 Jahren ein Statement rausgebracht, dass jeder kleinste Schluck Alkohol schon Gift ist. Und das sind natürlich Challenges, mit denen wir umgehen müssen, auf die wir eingehen müssen, und wo wir auf die Fragen, die sich dadurch ergeben, auch Antworten finden müssen, um im Markt weiter zu bestehen. Ich glaube zum Beispiel, um das Thema der Weltgesundheitsorganisation gleich aufzunehmen, das ist eine Studie, auf die sie sich berufen. Es gibt viele, viele andere Studien, die sagen, Genuss von Wein in Maßen, und es ist immer eine Frage des Maßes, kann durchaus auch positive Auswirkungen haben und nicht nur schädlich. Insofern maßvolles Trinken, dafür steht Wein ohnehin, es ist ein Genussprodukt, ist immer okay, aber das muss man kommunizieren, da müssen wir uns eine eigene Lobby sozusagen aufbauen, um dem ein wenig entgegenzuhalten.
Sehr interessant, was du sagst. Und du hast uns ja 3 Produkte mitgebracht. Und bei einem Produkt, wo wir jetzt auch das Thema schon angesprochen haben, also das Thema alkoholfrei, steht ja seit Jahren ganz zoberst. Immer mal wieder hat das irgendwie angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Bewegung angefangen hat. Ich glaube, dort mal, wo sie angefangen haben, im Januar, mal den ganzen Januar, nicht mehr Alkohol zu konsumieren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren.
Right, January.
Genau, so machen es die Jungen. Das ist doch gut, das ist super. Also Thema alkoholfrei ist auch bei euch, bei Möbigwein, etwas, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt.
Auf jeden Fall. Nicht? Genau. Solche Trends wie Dry January und auch noch vorgehend die Fastenzeit, wo kein Alkohol getrunken wird, das sind eigentlich Themen, da muss man drauf eingehen und da muss man auch Alternativen zur Verfügung stellen können. Mhm. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es bei den entalkoholisierten Weinen noch, sagen wir mal, da sind wir noch auf dem Findungsweg. Die besten Produkte sind Schaumweine, die es entalkoholisiert gibt. Dann in der nächsten Stufe Weißweine. Bei Rotwein ist es durchaus schwieriger. Aber es gibt durchaus Produkte, die auf Teebasis basieren, die auch fermentiert sind, also auch einen handwerklichen Prozess haben, ähnlich wie Wein fermentiert sind, die gut als Alternativen dastehen. Man muss bloß wissen, es ist kein Wein, nicht? Es ist eine Alternative, die als Essensbegleiter funktioniert, die das sich zum Essen gut ergänzt. Aber es ist kein Wein. Es gibt bisher kein Produkt, was Wein ersetzen kann. Und das ist auch gut so.
Finde ich auch. Also nur schnell, du hast uns ja tatsächlich da schon mal als erstes etwas mitgebracht, wo nicht nach einer Weinflasche aussieht, sondern sehr elegant, sehr schön, schöne Farbe, eine kleinere Flasche.
Cooles Etikett cooles, auch.
Schönes Etikett mit einem Logo noch einbrennt, mit einem Blättli oder mit einem Blättli am Blatt. Was ist das?
Das ist Verbano. Das ist ein Tee. Mit als 100% organic, biologisch, vegan. Er ist hinzugesetzt mit Hibiskus und Limette und Ingwer. Alles wahnsinnig gesunde Zusatzfrüchte, wenn man so möchte, oder Zusatzstoffe, die eben zu einem Getränk führen, was nachher durch die Teegrundlage eine schöne Tannine hervorbringt. Und mit den Fruchtzusätzen und mit dem Ingwer kommt die Säure zum Gelten, eine gewisse eben Süße, die Frucht definieren soll. Und das passt hervorragend zu leichten Sommeressen. Jetzt im Winter kommt noch ein zweites Produkt, das haben wir noch nicht, das kommt nächste Woche tatsächlich erst an, sonst hätte ich es heute schon mitgebracht, aber das ist leider noch nicht möglich gewesen. Alkoholfrei und Ja, ich würde mal sagen, wir probieren es.
Ja, oh, super, darf man aufmachen. Also wir haben jetzt alle drei so ein Fläschchen in der Hand, wirklich.
Genau, es ist auch schön gekühlt. Ich nehme an, das muss man genau. Auch eher kühl trinken.
Wichtig, gekühlt trinken, aus einem Weinglas trinken ist auch wichtig.
Wirklich? Eben nicht irgendwie, wie man das Gefühl hat, das ist kein Wein, nicht ein Glas nehmen, das nicht so schön ist, sondern auch ein schönes Glas.
Auch ein schönes Glas nehmen. Und wer die Kohlensäure, die das Produkt hat, die ist natürlich. Wem das zu viel Kohlensäure ist, einfach einen Eiswürfel reintun, dann geht die Kohlensäure relativ schnell raus. Mhm. Und man hat wirklich einen perfekten Essenbegleiter. Oder dieser Verbano heißt das im Übrigen. Verbano geht auch toll als Apero.
Mm, ja.
Schmeckt sehr, sehr gut.
Sehr.
Intensiv gut. Mhm. Also du, dann würde ich sagen, zum Wohl.
In der Nase schon mal super, jetzt bin ich sehr gespannt.
Danke vielmals für das Experiment. Und wir sind froh, dass wir mal etwas anderes haben, auch zwischendurch. Mhm. Dass wir immer wieder Neues kennenlernen. So, aber das ist jetzt wirklich nicht etwas, wo man einfach so kann abstürzen kann, sondern das muss man auch geniessen. Und
absolut,
das ist, also eigentlich richtig vorher gehört, das ist eigentlich aus einer Teebasis.
Genau.
Und jetzt sehe ich auf dem Etikett, steht, jetzt muss ich das genau ablesen, Kombucha-Kulturen. Und jetzt habe ich mal eine Mitbewohnerin gehabt, die an mir selber Kombucha-Tee eigentlich gemacht hat. Und nur schon das war ein riesen Prozess gewesen. Wie genau wird das Getränk hergestellt?
Genau. Also Kombucha an sich ist schon eine Wissenschaft für sich, das Fermentieren lassen von Kombucha. Es gibt verschiedene Kombucha-Sorten und das würde jetzt eben unser Geheimnis des Produktes entlüften, wenn ich sagen würde, welche Kombucha-Sorte es ist.
Da haben wir die richtige Frage gestellt.
Aber das lässt man dann einmal durchfermentieren, fügt später das Fruchtfleisch von Ingwer, Limetten und Hibiskus hinzu. Und das Wichtige ist, genau die richtige Kombination nachher, also das Maß zu finden, wie es zusammenpasst. Schwierig ist nachher auch, weil es ein total natürlicher Prozess ist, also ein normaler Gärungsprozess, der dann stattfindet. In den Tests hatten wir 2 bis 5 Liter Ballons, in denen wir den Kombucha fermentiert haben. Und wenn du dann in eine größere Menge gehst, dann hast du plötzlich einen Behälter, wo 1000 Liter drin sind. Mhm. Und
dann
das,
anders.
Das ja. ist dann natürlich ganz anders und ja. da reagiert die Fermentation auch ganz anders. Mhm. Also es ist kein einfacher Prozess und man braucht wirklich einen Spezialisten, der das sozusagen steuert. Und ich bin an dem Thema alkoholfrei schon länger dran und habe mich eben mit verschiedenen Tees auseinandergesetzt, bis mir jemand gesagt hat, Mensch, geh doch mal auf einen Schnapsbrenner zu, weil die Schnapsbrenner müssen das Talent haben, feine Aromen einzufangen. Mhm. Und dann war die nächste Challenge, einen Schnapsbrenner zu finden, der auch Kombucha kann. Und
wie lange hast du gesucht da dafür?
Da habe ich richtig, das war sicher ein gutes Jahr, was ich gesucht habe. Und dann habe ich einen in Salzburg, in der Nähe von Salzburg gefunden, einen ganz jungen, pfiffigen Kerl, der absoluter Kombucha-Fan ist, Schnapsbrenner ist. Und mit dem habe ich das Produkt zusammen entwickelt.
Warte, bist du eigentlich der Erfinder?
Nein, ich bin nicht der Erfinder, sondern wir haben es zusammen entwickelt.
Mhm. Und jetzt, wenn aber die Flasche in der Hand hast, und man das eben kann trinken. Was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, du bist da von A bis Z eigentlich verantwortlich, auch für den ganzen Prozess?
Ich bin natürlich jedes Mal oberkritisch. Und wenn ich in der Gastronomie bin, im Restaurant bin, wo Verbano auch ausgeschenkt wird, gucke ich natürlich ganz genau, wie oft wird das bestellt und bin mehr als aufgeregt, wenn am Nebentisch das bestellt wird und ich dann das erste Mal höre, wie die Reaktion drauf ist. Und das ist wirklich spannend. Die meisten erwarten ein Erfrischungsgetränk, was es nicht ist. Nicht? Dazu sind die Tannine zu stark.
Ich habe gesagt, das kann man nicht einfach abstürzen. Das muss genau. man langsam trinken.
Das muss man langsam trinken und gilt eben super als Apero oder eben als Essenbegleiter. Und ich hatte das neulich, dass dann eben am Nebentisch tatsächlich jemand sagte, ich bestelle das jedes Mal, wenn ich hierher komme. Hat er zu seinem Nachbar gesagt, musst du unbedingt probieren. Damit läute ich den Abend ein und steige später auf Alkohol um.
Ja, super.
Das verstehe ich, absolut, ja.
Wie funktioniert das eigentlich, wenn man so ein neues Produkt auf den Markt bringt? Wie ist so eine Markteinführung? Dass das auch wirklich dann erfolgreich ist, das kann man ja wahrscheinlich nicht einfach so bestimmen, aber es ist eine Challenge, oder? Jetzt in der heutigen Zeit ein neues Produkt auf den Markt zu bringen.
Ja, ich glaube, du musst die Geschichte gut erzählen. Du musst auch erzählen, was die Idee dahinter ist. Und ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Es ist eben ein Essenbegleiter, aber kein Wein. Und ich glaube, das größte Problem, vor dem wir stehen, ist, die meisten erstmal erwarten, dass ich ein weinähnliches Produkt habe. Und das habe ich hier nicht. Das ist was ganz Neues, eine eigene Kategorie, für die es noch keinen richtig schönen Namen gibt. Da arbeiten wir auch noch dran. Und man muss dem Kunden erklären, zu was das passt, welchen Einsatz, also zu welchem Einsatz das gut ist und vor allen Dingen, wie er es trinkt, nicht? Weil ich habe natürlich auch schon einige gesehen, die dann die Flasche einfach genommen haben, aufgeschraubt haben und reingestürzt haben. Und das bleibt dann im Hals stecken einfach. Das ist so astringent, da ist so viel Tannin drin.
Da schreckst du. Genau. Ja, sicher, da hast du das Gefühl, das bringt mir gar nicht ab.
Das kriegst du nicht runter. Nein. Das kriegst du absolut nicht runter. Und dass eben, dass du es aus dem Weinglas trinkst, dass es gekühlt sein muss, weil wenn es zu warm ist, ist es dann auch nicht mehr, bringt es nicht mehr die Aromen so geradlinig auf die Kante.
Mhm. Ich finde es super.
Ich auch. Es ist wirklich erfrischend. Man merkt auch so ein bisschen zierliche Limette, ein bisschen Ingwer. Also ich finde es Hammer. Oder die Festtage kommen ja auch langsam näher. Die ersten Läden sind schon wieder dekoriert. Also auch wenn man dort während den Feierlichkeiten mal eine Alkoholpause braucht, finde ich das absolut eine geeignete Alternative.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es ist jetzt wirklich etwas, wo ich finde, das ist mal etwas Neues.
Mhm. Es ist tatsächlich was Neues. Und jetzt für die Weihnachtszeit, wo das Essen ein bisschen schwerer wird, wo es mehr Fleischgerichte gibt, kommen wir eben nächste Woche mit einem Kombucha auf Aronia- und Heidelbeerbasis raus. Eben die dann auch super gesunde Früchte, die da reinkommen. Also wir gucken auch, dass wir andere Trends mit dem Getränk mitnehmen. Es muss alles extrem gesund sein. So wenig wie möglich Zucker. Also wir haben hier ich glaube 3,6 Gramm, das ist super, super wenig und es ist eben alles nachhaltig, gesund, vegan, bio, nichts, was wir nicht erfüllen.
Danke vielmals.
Eine Frage habe ich noch, aber das Getränk heisst ja Vervano, was steckt hinter dem Namen?
Oh, da steckt eine lange Geschichte dahinter und finde mal heute einen Namen, der noch nicht irgendwo geschützt ist. Und ich hätte es gerne nur 4 Buchstaben gehabt, aber es gibt kaum etwas, was 4 Buchstaben hat und noch nicht geschützt ist. Und das soll den Verve, die Frische, die Bewegung zum Ausdruck bringen. Da musste dann immer noch ein Buchstabe dazu, damit wir einigermaßen rechtssicher sind. Ich glaube, es ist ein schöner Name. 4 Buchstaben wären schöner gewesen, um es griffiger zu machen, aber man kann nicht alles haben.
Nicolas von Haugwitz, CEO von Möwebikwi, wenn wir dich schon da bei uns in der Sendung haben, bevor wir zur nächsten Flasche kommen, lass uns ein bisschen über Möwebik reden. Eine Marke mit einer grossen Geschichte für unser Land, wie Migros, Rivella oder Lindt und Sprüngli. Und das ist wirklich etwas, was unser Land bewegt. Möwebik, was ist die Geschichte von dieser Unternehmung?
Ja, Möwebik hat natürlich eine wunderbare Geschichte. Uli Prager, der Gründer von Möwenpick, immer ein extrem innovativer Geist, viel in den USA unterwegs gewesen, hat sich dort angeguckt, wie das ganze Thema Convenient Food funktioniert und hat gesagt, das gibt es noch nicht in Europa und wie bringe ich das auf einem sehr hohen Qualitätslevel in die alte Welt, von der neuen Welt in die alte Welt, hat das Konzept gemacht und dann fehlte natürlich der Name. Und wie er so überlegt hat, hat er am Zürichsee gesehen, wie jemand gerade einen kleinen Snack in der Hand gehalten hat und die Möwe ihm den Snack aus der Hand gerissen hat und schnell verputzt hat.
Möwe pickt?
Die Möwe pickt und dann ist Mövenpick daraus entstanden.
Ah, die Geschichte stimmt.
Die Geschichte stimmt, die okay. ist so.
Das ist schon witzig.
Und dann hat er sich gesagt, ja, das ist genau der Unterschied, den wir zu allen anderen Gastronomien haben. Bei uns kommst du schnell vorbei und kriegst schnell hochwertiges, sehr gutes Essen. Und ich glaube, das ist jedem hier in der Schweiz bekannt, was Mövenpick als Vorreiter von Convenient Food da geleistet hat. Nicht?
Und menschlich, der Uli Prager, was ist das für eine Person gewesen? Er ist leider nicht mehr unter uns, aber es gibt ja auch heute noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Mövenpick, die mit ihm zusammen geschafft haben, die ihn kennt haben, noch bis heute. Was hat er für eine Kultur verbreitet?
Also, ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, aber es gibt niemanden, der ihn getroffen hat, der nicht von ihm schwärmt. Alle sagen, ein toller Mensch, ein sehr innovativer Geist, hat das Unternehmen wie eine Familie geführt. Und ich denke, auch das ist so ein bisschen das Erbe, was wir mit uns oder das wir übernommen haben, trotzdem es den Uli Prager nicht mehr gibt, dass wir das aber wie ein Familienunternehmen weiter führen und gestalten und auch leben.
Und er so wie auch ein Stückchen immer
und er
noch
ist wieder immer dabei. Durch, er ist ja. immer dabei. Das ist wirklich dadurch, dass ihn viele Mitarbeiter erlebt haben, gibt es viele Geschichten über ihn von ihm und die sind auch alle gut, die sind alle schön. Es gibt keine schlechte Geschichte. Das muss man ja auch erstmal hinbringen.
Das stimmt.
Und das ist schon für alle eine Motivation.
Ja. Und er hat zum Beispiel, das weiß ich, er hat zum Beispiel Skübli erfunden in der Schweiz. Ja, er hat ganzen Haufen Sachen, also unzählige Sachen erfunden, von Hotel, Restaurant über eben irgendwie Glasse bis. Er hat viel erfunden, aber Skübli auch, das hat es früher noch nicht gegeben, dass man können Champagner auftun und dann nur ein bisschen davon nippen oder eben einen Dezi. Genau. Und er hat gesagt, das machen wir, oder?
Das machen wir und daraus machen wir ein Geschäft. Und der hat das einfach verstanden, aus diesen Dingen, die so selbstverständlich heute erscheinen, damals ein Geschäft zu machen, aber allen damit auch eine Freude zu machen. Nicht? Das ist, also war ein sehr guter Typ.
Da kann man sagen, Mövenpick ist früher noch, wie auch heute, wirklich gestanden für Genussmoment und Genuss, wo soll Menschen verbinden?
Das würde ich unterstreichen. Genau das ist unser Thema, Genuss auf allen Ebenen. Wir, eben wo wir jetzt im alkoholfreien Bereich waren, ist natürlich jetzt bei Mövenpick Wein die Kompetenz auf dem Thema Wein viel, viel stärker. Und Genuss ist das, was uns verbindet. Mhm. So trinken wir auch Wein, maßvoll, genussvoll. Mhm. Und es ist das perfekte Ergänzungsmittel im Grunde zum Essen. Nicht?
Genau. Du hast unsere zweite Flasche mitgebracht und für die gehen wir jetzt in eine sehr historische Region im Osten von Frankreich, ziemlich genau zwischen Genf und Paris, ist Burgund.
Genau.
Was ist das für eine Flasche?
Ist das dein Lieblingswein?
Das ist, das Thema Lieblingswein ist so wahnsinnig schwer. Es ist im Moment einer meiner Lieblingsweine. Ich habe ihn zufällig zugesendet bekommen von einem unserer Lieferanten über einen Freund, der gesagt hat, Mensch, du musst den Lieferanten mal kennenlernen. Der macht absolut tolle Burgunderweine und tolle Weine aus dem Beaujolais. Und dann schickte er mir die Flasche und dann stellte sich raus, das ist schon lange ein Produzent von Mövenpick. Und die haben mich dann herzlich gegrüßt und mir gratuliert, dass ich den Job bei Mövenpick angenommen habe. Und ich muss sagen, der Wein hat mich beim ersten Schluck vollkommen überzeugt. Burgund ist natürlich weißer Burgund. Burgunder ist natürlich Chardonnay. Puy-Fissé ist zwei Ortschaften. Zwischen den zwei Ortschaften liegen die Weinberge. Und wir haben hier den von der Domaine Roque de Boutier, Jahrgang 23. Ich finde, er überzeugt durch seine Mineralität. Das liegt an den schönen mineralischen Böden. Kalkmuschelböden sind das im Burgund in erster Linie. Und dadurch kriegt er eine herrliche Mineralität, ist fein. ist, wenn man sonst gerne bei Chardonnay eine etwas plumpe Traube vor Augen hat, hier hast du Eleganz pur.
Ich mach mal auf. Darf ich auf?
Unbedingt, unbedingt.
Apropos Chardonnay, müssen wir vielleicht mal schnell auch noch sagen, Karin, für die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, Chardonnay gibt es wirklich als Ortschaft?
Chardonnay gibt es ein...
Das gibt es tatsächlich.
Chardonnay ist ein mini kleiner Ort, wenn ich das richtig erinnere.
Südburgund?
Süd?
Ja, hat irgendwie 100 Einwohner.
Um den Dreh ist jetzt hier von unserem Weingut, würde ich mal sagen, eine knappe Stunde entfernt.
Mhm.
Und hat aber lange nicht die... Also jeder kennt die Traube Chardonnay, aber keiner weiß, dass es dazu eine Ortschaft gibt.
Nicht? Und ihr seid beide schon mal dort gewesen?
Ja.
Also ich schon, ja.
Ja. Ja. Und wie sieht es dort so aus? Ich stelle mir das recht pompös vor.
Also ich kann wirklich sagen, es hat vielleicht 100, 150 Einwohnerinnen und Einwohner und alle dort arbeiten.
Im Wein.
Ja.
Alle schaffen im Wein und es gibt nur gutes Essen im Burgund, gefühlt. Und das ist natürlich auch hier wieder die Kombination aus perfektem Match zum Essen mit hervorragendem Wein.
Über die Flaschen, die wir jetzt hier vor uns haben, ist das ein grosses Anbaugebiet? Gibt es viel von diesen Flaschen?
Burgund ist ja bekannt dafür, dass es sowieso keine Produzenten gibt mit riesen Hektar. Mhm. Zahlen im Rücken, sondern hier bei dem Weingut handelt es sich, die haben 4 bis 5 Hektar. Also das sind nicht viele Flaschen, die dort produziert werden.
Mhm.
Und es ist immer begrenzt. Nicht? Und das liegt an dem Erbteilungsrecht der Franzosen, beziehungsweise hier im Speziellen des Burgunds.
Also 4 Hektar, so dass man sich das kann vorstellen, das ist eigentlich weniger als 6 Fußballfelder, oder?
Bravo, Karin!
Kann ich das ja da schnell ausgerechnet.
Nicht schlecht, das hätte ich jetzt so schnell nicht gekonnt.
Das mit den Hektaren. Entschuldigung.
Ja, ist alles gut.
In welchem Klima wachsen die Reben?
Also wir haben eigentlich schöne, warme bis heiße Sommer, die aber nachts durch kühl. Die klimatischen Bedingungen schön kühl werden. Es gibt einen Nebel, der dann Feuchtigkeit rüberbringt. Und das sind eigentlich die besonderen klimatischen Einflüsse für die weißen Burgunder, weshalb sie so elegant nachher in die Flasche kommen. Klima plus Terroir, also der Boden. Nicht? Der Boden macht schon sehr, sehr viel aus.
Mhm. Und ich sehe jetzt hier von der Farbe, es ist so ein leichtes Gelb.
Ich finde es eine mega schöne Farbe.
Und genau,
eine Farbe, wenn man so ein bisschen Licht hat. Genau, bei einem Weisswein nicht immer so hat. Es geht schon fast ins Rosé rein.
Ja.
Also ich finde es sehr eine spezielle Farbe.
Genau.
Ich finde es schön, dass sie so ist.
Und dieses leicht, dieser leichte, nicht zu gelb, sondern so ein bisschen ins dunklere Gelb gehende, das kommt durch die Lagerung im Eichenfass, im französischen Eichenfass. Ah. Bin mir gar nicht sicher, aber es sind sicher über zwischen 12 und 16 Monate, die der im Fass lag.
Mhm.
Das gibt dem Ganzen eben die Struktur und nachher auch die Möglichkeit, den Wein über längere Zeiten zu lagern. Nicht? Was sind einfach wahnsinnig schöner Wein.
Zum Wohl.
Sollten wir mal trinken.
Ja,
Sonntag.
Das ist mal eine gute Idee. Zum Wohl. Danke vielmals für den Tropfen.
Also ja, der erste Schluck. Ich kann genau nachvollziehen, was du vorher damit gemeint hast. Es ist wirklich sehr speziell und aber auch recht erfrischend, so ein bisschen zitronig fast.
Genau.
Pfirsich.
Hm. Mhm. Wo wirklich auch mega gut mit der Farbe zusammenpasst.
Nee,
so ein Rundum-Paket, ja.
Nein, das ist wunderschöner Wein, da kann man drehen und deuten, also... Es werden überall auf der Welt schöne Weine gemacht, aber
sehr fein.
Die weißen Burgunder sind schon was sehr Spezielles und Tolles. Und ich finde, hier sind wir jetzt nicht in der günstigsten Kategorie. Ich glaube, der kostet so um die 49 Franken, aber für das Geld...
Also da eher ein bisschen höher. Aber da lohnt sich's.
Da lohnt sich's.
Eben. Sehr.
Das lohnt sich. Den kann man auch locker noch 10 Jahre liegen lassen. Nicht? Und
man kann ihn aber auch jetzt trinken.
Man kann ihn auch jetzt. Das ist das Schöne dran.
Welche Jahre haben wir jetzt da?
2023.
Ah ja, das ist also ich finde jetzt schon super.
Ich finde, es ist kein perfekter Jahrgang im Burgund gewesen. Mhm. Der hatte im Frühjahr viel Regen, im Sommer Der Sommer war gut und dann zur Ernte hin wieder, sagen wir mal, viel Feuchtigkeit. Nicht perfekt und trotzdem ein wunderschöner Wein.
Mhm. Möchtest du noch etwas zu der Familie sagen oder wissen wir da noch mehr Details?
Nee, da bin ich leider raus. Eine Familie, kann ich sagen, dass die im Beaujolais eben auch im Moulin Avant tolle Weine machen. Das trinke ich auch sehr gerne. Beaujolais an sich ist ja total in Verruf geraten, vor allen Dingen der Beaujolais Nouveau.
Ja, wieso eigentlich? Früher mag ich mich erinnern, im Restaurant von meinen Eltern haben alle Beaujolais getrunken und auch alle bestellt.
Alle haben das gemacht bis vor 15 Jahren.
Ja.
Und Beaujolais Nouveau ist einfach ein super Marketing-Gag gewesen, der von einem Tag auf den anderen abgebrochen ist. Ja. Aber es gibt eben auch die Village-Qualitäten, also Grand Cru-Qualitäten vom Beaujolais. Und das sind eigentlich so Hidden Champions, Blue Chips, die super in der Qualität sind, weil Beaujolais einen schlechten Ruf hat, eben die Preise noch relativ niedrig sind. Und da gibt es tolle Produkte, die man kaufen kann. Und es ist direkt eben grenzt direkt ans Burgund.
Und wenn es jetzt aber die Weintrauben auf so kleiner Fläche eigentlich wachsen, ist das noch schwierig, überhaupt an so eine Flasche hinzukommen?
Nein. Also,
wenn man gerade nicht CEO ist von Möwepig.
Man muss sich schon drum bemühen.
Aha. Man muss sich drum bemühen. Ja. Das ist so, nicht? Und das ist ja auch das Schöne am ganzen Weingeschäft. Man muss überall sozusagen anstehen, egal von welcher Firma man kommt. Und nachher ist es ein People's Business, also ein Menschengeschäft.
Ja, das ist
wenn
schön.
Die sagen, ich finde dich nicht gut, dann verkaufen sie dir nichts. Nicht? Mhm. Da hast du Pech gehabt, egal wie viel Geld du in der Tasche stecken hast. Das können die sich leisten im Burgund, gar kein Problem.
Eine Flasche haben wir noch hier. Wohin geht die Reise?
Die Reise geht natürlich ins Bordeaux. Ich bin großer Bordeaux-Fan und hier haben wir Cantenac Brown 2008, bewusst 2008, da kommen wir gleich drauf, aber erstmal Bordeaux ist und bleibt für mich eines der großartigsten Weinanbaugebiete, die es gibt. Auch wenn es preislich dort Höhen und Tiefen gab und es immer wieder zerrissen wird, die Weine sind fantastisch.
Ich bin absolut 100% gleicher Meinung. Also ich probiere ja auch alles aus oder viel und komme immer wieder zurück, wirklich dort an, wo ich mich am wohlsten fühle. Und das ist tatsächlich so.
Und ich finde, das Bordeaux hat dann noch diese schöne Teilung in linkes Ufer und rechtes Ufer. Und linkes Ufer ist mehr, sagt man, das ist mehr Cabernet Sauvignon im Vordergrund, das ist das maskuline Ufer und das rechte Ufer ist mehr Merlot im Vordergrund, das mehr feminine Seite. Trotzdem beide Seiten hervorragende Weine. Hier haben wir linkes Ufer, Margaux. Das ist ein Cuvée, hauptsächlich aus Cabernet Sauvignon, dann Merlot und ganz kleiner Anteil Cabernet Franc mit drin. Jahrgang 2008.
Ja, du hast vorher schon gesagt, 2008 und wir kommen noch drauf. Wieso? Was ist denn mit dem Jahrgang 2008?
Genau.
Wurde eigentlich als nicht so guter Jahrgang beschrieben, war so ein bisschen eine Enttäuschung. Und was jetzt aber der Lauf der Zeit uns gezeigt hat, ist, dass auch hier der Wein sich weiterentwickelt hat. Und die Weine aus dem Jahrgang 2008 mittlerweile sehr begehrt sind, weil sie eben doch eine schöne Struktur aufzeigen, rund sind. Die Tannine sind perfekt eingebaut. Das hat die Zeit mit sich gebracht. Und wir haben hier einfach einen wunderschönen Wein.
Ah, das hat sich erst dann über die Jahre so ein bisschen entwickelt.
Das hat sich über die Jahre entwickelt und ich glaube, das ist eben auch das Spannende an Wein. Nicht? Da wird im Jahrgang, wo er entsteht, werden die Kritiken geschrieben. Dann 3 Jahre später, wenn er auf dem Markt ist, werden dann nochmal die zweiten Kritiken geschrieben und da ist er noch eigentlich viel zu jung. Und was spannend ist, was passiert denn 10 Jahre danach, nicht? Oder 15 Jahre danach? Und da haben wir einen ganz anderen Wein im Glas als den wir ganz am Anfang gekauft haben.
Ich habe einmal aufgemacht, still und heimlich. Ich darf euch einschenken. So, Karin, es, also nicht, das verwundert mich, aber sag mal etwas zu der Etikette.
Genau, das hatte ich jetzt gerade als nächstes vorgehabt. Die ist mir natürlich gerade als erstes ins Auge gestochen. Und zwar ist die eigentlich aus purem Gold farblich gewesen und ein grosses Chateau ist darauf abgebildet, wo wahnsinnig aussieht. Gibt es das in echt oder ist das jetzt einfach künstlerische Freiheit auf dem Etikett?
Es gibt auf vielen Bordelaisern Etiketten, sind Chateaus abgebildet, die so vielleicht nicht ganz existent sind.
Ja.
So halb. Aber hier, das gibt es tatsächlich so. Das hat der Gründer, ein Herr Brown, ein Maler, selbst entworfen. Und das ist sozusagen der Begründer des Weingutes. Hat heute, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 60 Hektar, ist im Besitz einer französischen Familie. Und ich finde, die machen also ein typisches Troisième Cru Qualität, nicht?
Mhm. Was zeichnet nebst dem Schloss die Weinkellerei sonst noch, das Weingut sonst noch aus?
Also in den Anfang der 2020er Jahre wurde der Weinkeller neu gebaut.
Aha.
Und der Weinkeller ist eben 100% nachhaltig. Das heißt, da ist kein Beton drin verwendet worden. Er ist aus Lehm gebaut, Lehm und Holz, um, sagen wir mal, optimale klimatische Verhältnisse für die Reifung des Weines herzustellen. Das ist natürlich jetzt nach 2008.
Mhm.
Der Wein kommt noch aus dem alten Keller, der mit Sicherheit auch nicht schlecht war.
Hoffentlich. Das so.
Aber wir haben hier eigentlich, nein, und das finde ich sehr innovativ. Und ich glaube, man muss ja immer wieder drüber nachdenken, wie kriege ich nochmal den nächsten Schliff in meinen Wein? Wie kriege ich nochmal das nächste Quäntchen aus den mehr Eleganz, mehr Qualität aus den Trauben raus? Und das sind dann solche wirklich innovativen Dinge wie solche Keller, zu planen. Nicht? Und das ist schon eindrücklich, wenn man dort durch so einen Keller geht. Der
also du bist selber mal da gewesen?
Ich war selber da,
mhm.
relativ kurz nach der Eröffnung und das war super spannend. Nicht? Aber eine Riesengeschichte in Bordeaux, weil es eben etwas Neues war oder Neues, Altes oder was Altes, was man wieder neu zum Leben erweckt hat. Ich meine, früher sind alle Keller im Grunde Lehmstampf gewesen, nicht? Mit Holz
absolut.
Abgesichert.
Ja.
Und aber das ist ja jetzt anfangs 20 gebaut worden. Ist das jetzt eher eine Einzelheit oder wieder voll die Neuheit Stand heute? Oder
das ist ja auch immer eine Kostenfrage, oder? So ein Keller kostet ja dann
das kostet
mehr.
Das kostet ordentlich viel Geld.
Ja.
Das kostet ordentlich viel Geld. Nein, davon gibt es nicht allzu viele. Nicht? Das ist, die meisten Menschen kommen ja auch gar nicht in die Keller rein. Das muss man ja auch sagen. In Bordeaux ist es sehr schwer, überhaupt einen Chateaubesuch bis in den Keller zu schaffen.
Wieso?
Ja.
Die halten sich sehr verschlossen, weil sie es lange, lange nicht nötig hatten, einfach mal das Fußvolk bei sich zu empfangen, sondern sie haben das ja über ein Händlersystem am Place de Bordeaux ihre Weine verkauft und insofern waren die Bordeleser nie darauf angewiesen, dass sie ihre Weine ab Hof verkaufen und das gibt es dort auch nicht, theoretisch.
Also was die Zeiten
haben sich geändert.
Die Zeiten ändern sich. Momentan hat Bordeaux mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist die Anbauregion, wo die meisten Weinreben gerade rausgerissen werden, weil einfach eine komplette Überproduktion da ist und die Weine gerade dann im Einstiegsbereich keine Abnehmer finden. Trifft aber nicht die großen Weine. Nicht?
Also der wahrscheinlich, und da behaupte ich jetzt, der sicher auch nicht, oder?
Nein, der ist wunderbar.
Haben wir jetzt sehr schöner... ein bisschen Sport aufgemacht? Wahrscheinlich schon. Müssten wir früher
noch
aufmachen?
Vielleicht ein bisschen mehr Luft noch.
Karin?
Zum Wohl. Sind wir gespannt auf den 2008er Jahrgang,
den wir danke viel, viel mal fürs Mitnehmen.
Er könnte ein Ticken kühler sein. Mhm. Das liegt wahrscheinlich, weil wir hier im Studio sitzen.
Mhm.
Aber es ist unheimlich... unheimlich. Die Waldfrüchte kommen toll raus. Warum die Tannine sind schön eingebunden.
Sehr.
Ein Wein, der viel Freude macht, eine hohe Komplexität hat, aber eben nicht einen überansprucht nachher.
Ich weiß, was du meinst mit Kürler, aber ich finde, kann man auch so trinken.
Kann man auch so trinken.
Finde ich, ist für mich kein Problem. Ich kenne viele Leute, die sagen, der müsste jetzt Kürler sein. Kennen wir ja von der letzten Folge dort mal noch mit dem Alain Kunz, der gesagt hat, Italien machen sie immer so wirklich hohe Temperaturen.
Genau,
ich finde das gar nicht so schlimm, aber ich weiß, wir könnten den Kürler trinken, aber ich finde ihn sensationell. Ja. Er ist sehr fein.
Und was ich auch finde, dahinter steht, dass der Wein 13 Volumenprozent hat Alkohol. Und ich finde, das merkt man beim Trinken überhaupt nicht. Dass dort, also er wirkt nicht so stark beim Trinken auf mich.
13 ist auch für einen Rotwein vollkommen in Ordnung. Es gibt viele, viele Rotweine, die 15 oder 16 Volumenprozente haben. Und das spürt man definitiv.
Ja, das finde ich auch.
Hier haben wir etwas, was einem fast schon leicht und schwebend vorkommt.
Ist leicht, oder?
Ja.
Darf ich das fragen? Ist das so ein Wein, wo man auch privat als CEO von Mövenpick Wein zuhause im Weinkeller hat? Oder anders gefragt, wenn du uns das möchtest beantworten, was hast du für einen Weinkeller zuhause?
Also ja, den hat man auch, den kann man auch im Weinkeller. Ich habe den im Weinkeller, tatsächlich. Hm. Ich freue mich immer an eben Jahrgängen, die sagen wir mal, nicht falsch beschrieben. Die waren damals schon richtig, aber die sich dann anders entwickeln.
Der Wein entwickelt sich zum Guten, zum Besten.
Genau, und das ist eigentlich immer das macht mir persönlich eine besondere Freude. Mhm. Ich habe natürlich dadurch, dass ich, wie man ja an meinem Akzent hört, lange in Deutschland gelebt und habe dort eben auch im Weinhandel gearbeitet und habe dort einen Keller aufgebaut, der durchaus ein paar tausend Flaschen hat, die ich dann nicht mit in die Schweiz nehmen konnte. Das wäre teuer geworden.
Ja, zum Verzollen, hä? Naja.
Und dann ist mir leider nichts anderes übrig geblieben, als einen zweiten Weinkeller hier.
Ja gut, aber das ist ja logisch. Verstehen wir jetzt sogar, also, das wird ja so gemacht.
Absolut, ja.
So, wenn wir gerade schon ein bisschen aus dem Neukästchen plaudern, wir haben noch etwas vergessen, ganz zum Schluss, nämlich unsere Rubrik.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Genau, heute nehme ich mal etwas ganz Persönliches. Ein Wunder, wenn wir schon den CEO persönlich hier bei uns im Podcast haben. Und zwar, stimmt das, dass man als CEO von Mövenpick Wein nie selber ein Wein geschenkt bekommt von Freunden?
Das ist leider so. Und ich sage es wirklich leider.
Oh, das ist also wirklich
gar nicht
schön.
Das ist gar kein Vorurteil. Das ist ja wirklich.
Es traut sich keiner, einen Wein mitzubringen. Und das ist unglaublich traurig, weil ich freue mich über jeden Wein. Jeder Wein bringt wieder was Neues und ist spannend, egal aus welcher Preisklasse er kommt. Das ist wirklich, aber Wein gibt es nicht mehr geschenkt, ist
das
vorbei.
Das ist der Klassiker, hä? Wie die Floristin, die nie Blumen überkommt.
Ja.
Aber ich habe eine Flasche bei mir im Auto von dir, ich hole sie nachher.
Super.
Nein, das
ist eine gute Idee.
Sicher, wenn ich die Gelegenheit schon habe, das ist doch super.
Genau, das müssen wir unterbrechen, dass es da vielleicht auch andere animiert.
Und wie und geschenkt, das ist ja jetzt gar gut auf die Weihnachtszeit, auch für uns und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ganz genau, es gibt jetzt auch wie für euch geschenkt, heute sogar besonders viel. Und zwar die zwei Weinflaschen, die uns der Nicolas von Haugwitz mitgebracht hat. Und dazu, Achtung, ein 12er-Pack von unserer alkoholfreien Variante Verbano Fermente. Das kann man jetzt bei uns gewinnen.
Oh, grossartig, ich mache mit.
Jetzt gewinnen im Weinfach-Podcast.
Schickt uns ein Mail mit dem Grund, wieso gerade ihr das Riesenpäckchen gerne hättet und vielleicht auch, was ihr mit diesen ganzen 12 Flaschen würdet machen von der alkoholfreien Variante. Die E-Mail-Adresse die ist weinfach@moevenpick-wein.ch. Über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und Einsendeschluss ist, bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Mit ein bisschen Glück habt ihr das Trio schon gleich bei euch in der Post. Natürlich gibt es aber auch alle Flaschen bei Mövenpick Wein im Laden oder im Online. Online-Shop. Ich drücke die E-Mail.
Auf die gleiche Adresse, weinfach@mövenpick-wein.ch, kann man jetzt auch natürlich von einer Frage stellen. Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht finden, wir haben nicht alles beantwortet in dieser Folge. Was ist so die Frage, die die Leute am meisten an einem CEO im Weinhandel stellen? Also so quasi, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn man dich per Zufall im Laden mal verdwitscht beim Mövenpick oder bei dir im Büro steht, was wollen die Leute von dir wissen?
Was ist dein oder ihr Lieblingswein? Und das ist eine Frage, die leider echt nicht zu beantworten ist.
So ist es. Haben wir noch etwas vergessen, Karin?
Ganz genau. Egal auf welcher Plattform ihr einfach jetzt gerade hört, wir freuen uns über Bewertungen und Feedback von uns. Am besten abonniert ihr auch gerade unseren Podcast, damit ihr auch die nächsten Folgen sicher nicht verpasst. Und es lohnt sich auch kurz auf Social Media vorbeizuschauen, auf dem Account Mövenpick-Wein-Schweiz. Seht ihr immer die neuesten Neuigkeiten zu uns und unserem Podcast.
Danke vielmals, Nicolas von Haugwitz, CEO Mövenpick-Wein, für den Besuch hier bei uns. Schöne Weihnacht jetzt schon mal.
Merci, ich danke euch. Danke euch für das gute Gespräch.
Danke auch vielmals, sehr interessant gewesen.
Frau Frautschi, ist mir näher gewesen, eine Freude gewesen und ich finde, wir haben viel Neues entdeckt und wirklich, also drei Sachen, die ich so gerne mitnehme auf den Pfeffersteg. Merci vielmals. Danke fürs Zuhören. Und denkt dran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
Ja.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.